Herzlich willkommen beim Weltenüberbrücker-Podcast, meinem Podcast mit Geschichten über Leben, Tod und Trauer. Geschichten, die Brücken zwischen den Welten schlagen. Ich bin Svenja und ich bin Trauerbegleiterin. Heute spreche ich mit Jennifer Otte. Sie ist Lehrerin und als Trauerbegleiterin in Schulen und Kitas engagiert. Der Tod ihrer Eltern war ein Wendepunkt in ihrem Leben, sagt sie. Herzlich willkommen, liebe Jenny. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Magst du zunächst einmal über deine eigenen Verlusterfahrungen erzählen und wie diese dein Leben geprägt haben? Du hast ja bereits beide Eltern verloren. Das hat dich sicherlich sehr stark geprägt.
Ja, auf jeden Fall. Also sowohl privat als auch irgendwie beruflich, wenn man so will. Ich habe sehr früh meine Mutter verloren. Also da war ich gerade erst 6 Jahre alt. Und zu dem Zeitpunkt habe ich nicht gewusst, dass sie Suizid begangen hat. Also das war sozusagen die eigentliche Todesursache. Das habe ich aber erst sehr viel später erfahren. Und sie litt damals an Multipler Sklerose. Und deswegen hat meine Familie mir, oder fand es plausibel, mir zu sagen, dass sie an der Krankheit verstorben ist. Und ja, deswegen, ich habe bei meiner Mutter gewohnt zu dem Zeitpunkt. Das war schon, ja, es war eine sehr harte Zeit, auch wenn ich als Kind, glaube ich, gar nicht so richtig verstanden habe, was ich da verloren habe oder wen ich da verloren habe, wie viel da dranhängt sozusagen. Das kam dann erst so, würde ich sagen, im Jugendalter so wirklich und dann auch in der Schulzeit, wenn andere Kinder über ihre Eltern erzählen und eben auch über ihre Mütter. Und dann habe ich eben größtenteils bei meinem Vater gelebt, auch bei meinen Großeltern, Großmüttern vor allem. Ja, 2013 ist dann mein Vater an Krebs erkrankt. Zum Zeitpunkt seiner Erkrankung, als er die Diagnose bekommen hat, war ich 16. Und dann war das wirklich nur wenige Monate, die wir noch hatten, bis er dann verstorben ist im Hospiz. Das war eine sehr, sehr intensive Zeit. Gerade so die letzten Wochen, also jeder, der schon mal jemanden begleitet hat, der Krebs hat oder der krank war in irgendeiner Weise und vielleicht auch im Hospiz oder zu Hause, weiß, glaube ich, wie intensiv und ja, also ich sage mal intensiv, weil es nicht weder positiv noch negativ ausgelegt werden kann. Also es war in jegliche Richtung eine krasse Zeit und hat mich sehr geprägt. Und ja, als er dann verstorben war, war ich gerade 17, hatte noch 3 jüngere Brüder und war noch in der Schule, stand ja mehr oder weniger vorm Abitur. Also das ja war eine krasse Zeit und hat mich, ja, prägt mich bis heute. Also beide Tode, beide Verluste.
Wie hast du denn damals als Kind gelernt zu trauern?
Oh, ich weiß gar nicht, ob ich das gelernt habe, wirklich. Also ohne meiner Familie da immer zu nahe treten zu wollen. Die haben wirklich ihr Bestes gegeben, was sie damals geben konnten zum damaligen Zeitpunkt. Waren natürlich auch alle erschüttert und selbst in Trauer. Die haben mir jetzt nicht wirklich, sage ich mal, irgendwie durch den Trauerprozess aktiv geholfen, sage ich mal. Also ich meine, heute kenne ich einfach andere Erwachsene, die Kinder haben, die trauern und sehe, was da alles möglich ist. Das war damals einfach nicht so. Also ich bin weder mit zur Beerdigung genommen worden, gerade bei meiner Mutter, noch hatten wir irgendwelche Bücher zu Hause, die Tod und Trauer erklärt haben oder so. Ich glaube, dass da eher für viel Ablenkung gesorgt wurde, so gut es eben ging. Also so habe ich es empfunden. Und ich habe als Kind, glaube ich, einfach selbst noch gar nicht so realisiert mit 6 Jahren, was da eigentlich passiert ist. Und habe dann, also ich weiß, dass die Erwachsenen immer darauf gewartet haben, dass mal so ein Trauerausbruch kommt und ich irgendwie komplett zusammenbreche und nur noch weine. Und das ist eben nicht passiert. Und das sieht man bei Kindern ja ganz oft. Sondern ich bin dann eben wieder spielen gegangen, habe dann vielleicht mal kurz geweint, ein paar Fragen gestellt, bin dann wieder spielen gegangen. Also das war so ein, ja, wie Kinder das halt oft haben, so eine ganz natürliche Einbindung der Trauer irgendwie in das restliche Leben. Und wenn ich dann mal Fragen hatte, dann kam ich eben, die wurden nicht immer bestmöglich beantwortet, würde ich sagen, beziehungsweise es fiel, glaube ich, den Erwachsenen oft schwer, die richtigen Worte zu finden. Das ist dann, glaube ich, einfach so ein Prozess geworden und dann im Jugendalter, glaube ich, erst so richtig angestoßen, dass ich mich mehr aktiv mit meiner Trauer auseinandergesetzt habe oder wirklich ja mal darüber nachgedacht habe und noch mehr Fragen gestellt habe und überhaupt darüber lesen wollte und alles Mögliche.
Welche Erwachsenen waren denn für dich da in der Zeit, also gerade dann als 6-Jährige?
Naja, also einerseits mein Vater, der war wie gesagt da, bei dem habe ich dann, also meine Eltern waren getrennt und hatten dieses Wochenende beim Papa, in der Woche bei der Mama, und dann war es eben nach dem Tod meiner Mutter, bin ich dann zu meinem Vater gezogen. Und der war aber auch viel in der Woche arbeiten, also ist auf eine Montage gefahren. Das heißt, ich war ganz viel bei meinen Großmüttern. Also es war wirklich hauptsächlich mein Vater und dann ganz, ganz stark meine Großmütter, das merke ich auch, was das für einen Einfluss auf mich hatte, diese zwei Frauen, also mütterlicherseits und väterlicherseits zu haben, die aber eine Generation drüber sozusagen sind, über der Elterngeneration, was nochmal ein anderes Aufwachsen ist, würde ich behaupten. Ja, das waren so, würde ich sagen, ganz prägende Personen. Und dann kamen nach und nach manchmal auch noch Lehrer dazu, vielleicht so im Jugendalter, die jetzt natürlich nicht privat mich irgendwie begleitet haben, aber schon in der Schulzeit auch, gerade als mein Vater dann erkrankt ist zum Beispiel, auch schon versucht haben, sich mit einzubringen oder mir an bestimmten Stellen zu helfen oder das Gespräch zu suchen. Ja, das waren so die Erwachsenen, würde ich sagen, die am prägendsten in der Zeit für mich waren.
Kannst du dich noch an Fragen erinnern, die du als Kind gestellt hast?
Oh, das ist eine gute Frage. Also, ich kann mich halt an die ganz frühe Zeit, kann ich mich, glaube ich, kaum erinnern. Da weiß ich gar nicht so viel. Also einerseits hatte ich natürlich oft die Frage, so was meine Mutter und mich so verbindet, beziehungsweise was für Gemeinsamkeiten wir hatten. Ich hatte wenig Erinnerungen und Fotos eben und Erzählungen vielleicht von anderen, aber wenig eigene Erinnerungen. Und dann war oft eben diese Frage, ja, wie war sie so und wie war ihre Stimme und dann irgendwann immer mehr eben dieses, was hat uns verbunden, was verbindet uns immer noch, waren wir irgendwie ähnlich, hat sie ähnliche Hobbys gehabt, also einfach so versuchen, das Wesen einzufangen und vielleicht auch Parallelen zu meiner eigenen Person zu ziehen. Als ich erfahren habe, dass sie Suizid begangen hat, also dass das die Todesursache war, habe ich darüber natürlich viele Fragen gestellt, die nicht immer beantwortet wurden oder nicht immer, zumindest zu dem Zeitpunkt, als ich die Frage gestellt habe. Aber das hat mich dann einfach umtrieben. Und das war für meinen Vater ganz hart oder beziehungsweise eigentlich für meine ganze Familie. Das Thema war oder ist auch bis heute, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, ein Tabuthema, aber ein schwieriges Thema in unserer Familie, wie es wahrscheinlich auch in vielen anderen Familien der Fall ist, gerade wenn es um Suizid geht. Ja, deswegen waren die Fragen, glaube ich, für ihn nicht leicht. Und er hat nicht verstanden, glaube ich, warum ich manche Dinge wissen wollte, wie zum Beispiel, wie hat sie Suizid begangen, also welche Methode hat sie gewählt. Aber das waren Fragen, die ich einfach mit 10, 11, als ich das dann erfahren habe, einfach hatte. Und ich kann nicht erklären, warum, aber ich wollte das wissen und ich brauchte irgendwie mehr Informationen sozusagen.
Gibt es denn etwas, wo du dich daran erinnerst, was dir besonders viel Halt und Kraft gegeben hat in der Trauer? Und das ist ja wahrscheinlich auch unterschiedlich dann als 6-Jährige und als 16-Jährige.
Ja, also als 6-Jährige auf jeden Fall Freunde. Also mein bester Freund und ich, wir waren Nachbarn, eigentlich fast unser ganzes Leben lang oder einen Großteil unseres Lebens lang. Und das hat mir ganz, ganz viel Halt gegeben, also einfach Freunde zu haben. Und die mussten jetzt gar nicht irgendwie mit in den Trauerprozess involviert sein, aber die haben einfach immer wieder dafür gesorgt, dass ich irgendwie rausgehe, spiele, dass wir irgendwie unsere Kreativität freien Lauf lassen konnten, dass sozusagen das Trauern ein bisschen leichter gemacht hat als kleines Kind. Wie gesagt, gerade mein Vater auch dann so körperlich nah manchmal zu haben, also Umarmungen und so weiter, das hat mir als Kind einfach stark geholfen. Ja, und mit 16 war es natürlich, oder 17 dann nachher, ganz, ganz anders. Also Freunde waren dann auch wichtig. Also es ist ja gerade im Jugendalter so die Peer Group, andere Jugendliche, die waren da auch in der Zeit enorm wichtig. Mir hat aber auch die Schule zum Beispiel Halt gegeben. Also ich weiß, dass bei manchen das gar nicht ist, aber mir hat die Schule eine Struktur gegeben, da ich wusste, was dort von mir erwartet wird. Ich wusste, wie der Tag abläuft. Es war alles so mehr oder weniger klar geregelt. Das hat mir geholfen, irgendwie im Alltag irgendwie zurechtzukommen. Und ich habe ganz viel geschrieben. Also ich schreibe eigentlich schon, ich weiß nicht, meine ersten Geschichten habe ich wahrscheinlich in der Grundschule geschrieben. Und das habe ich immer geliebt. Also immer, wenn wir schreiben durften, war ich total dabei. Ja, Feuer und Flamme. Und hat mich auch dann im Jugendalter durch die Trauer begleitet. Also ich habe auch ganz viel angefangen, Gedichte zu schreiben oder vermehrt Geschichten, auch in Fremdsprachen teilweise, weil bei uns im Haus zum Beispiel niemand Französisch sprechen konnte, außer ich, war das dann wie meine Geheimsprache, da drauf zu schreiben. Und solche Sachen haben mir ganz viel Halt gegeben.
Was würdest du sagen, was haben dich diese Trauerphasen, das waren ja zwei sehr intensive, also ich sage jetzt mal Phasen oder Zeiträume, also nicht im Sinne von dem Trauerphasenmodell, sondern im Sinne von Zeiträumen, was haben die dich gelehrt? Gibt es da etwas, wo du sagst, also du bist ja heute Trauerbegleiterin für Jugendliche und für Kinder, aber für dich ganz persönlich, was ist die positive Seite sozusagen?
Mhm. Ja, warte, ich gehe mal die beiden so einzeln irgendwie durch. Also gerade die erste Phase, würde ich sagen, wenn wir es in Phasen genau so nehmen, dieser Zeitraum als, ich würde jetzt immer sagen, wirklich Kind und nicht als Jugendliche, im weitesten Sinne würde ich sagen, hat mich das einfach gelehrt, viele Erinnerungen zu schaffen, solange es möglich ist. Das ist auch was ich einfach jetzt in meinem Leben ganz stark merke, dass ich, also ich werde selbst bald Mama und ich habe eben ja auch einen Partner und kleine Geschwister, dass ich versuche, ganz viele positive Erinnerungen zu schaffen oder überhaupt verbindende Momente zu kreieren, weil ich weiß, wie wichtig jeder Einzelne davon werden kann, auch wenn man sich vielleicht als Kind nicht an jede Situation erinnern wird. Aber es wird Situationen geben, an die wird man sich erinnern. Ja, das merke ich einfach ganz stark, dass ich darüber dann vermehrt eben auch nachdenke und weil ich eben, ja, das für mich alles so kleine Schätze waren, alles, was noch von meiner Mutter war und man weiß eben nie, was passiert, ob wann ich, wie lange ich leben werde oder eben andere Menschen in meinem Umfeld und ich möchte dann einfach sagen können, da haben wir was irgendwie zusammen erlebt und da ist jemand, der kann sich erinnern oder ich kann mich dann erinnern. Das ist, glaube ich, so aus der ersten Phase, ja, für mich irgendwie so das Wichtigste. Also gerade so Erinnerungen aus der frühen Kindheit finde ich sehr, sehr prägend und sind bei meiner Meinung nach bis ins Erwachsenenalter einfach super wichtig. Aus der zweiten Phase oder aus dem zweiten Zeitraum, ich habe ganz viel angefangen, das Leben und alles Mögliche zu hinterfragen. Das ist auch ganz typisch bei Jugendlichen, bei jungen Erwachsenen, wenn da Todesfälle passieren. Und mein Vater war ein Mensch, der sehr viel Lebenslust hatte, einfach Spaß am Leben hatte. Vielleicht auch manchmal den einen oder anderen Fehler begangen hat, wie das ist, wenn man halt so ein bisschen ins Leben hineinlebt. Die braucht es dann auch. Aber er hat, auch wenn er sehr jung gestorben ist, ich bin mir sicher, er hätte noch gern viel mehr erleben wollen. Aber er hat, glaube ich, die Zeit, die er hatte, gut genutzt, sag ich es mal so, für sich. Also, dass er das selber sagen konnte. Und das war einfach was ich in der Zeit mitgenommen habe, dass ich wirklich mein Leben nicht nur nach den Wünschen oder nicht nach den Wünschen von anderen ausrichten möchte, sondern dass es wirklich darauf ankommt, wer bin ich, was möchte ich. Natürlich in Einklang mit den Menschen um mich herum, aber eben dem nachzugehen, seinen Träumen nachzugehen, Dinge zu tun, auf die man Lust hat, wenn es eben im Rahmen der Möglichkeiten ist und es ansonsten möglich zu machen und irgendwie authentisch zu sein und zu bleiben. Also das ist sowas, was ich aus der Zeit ja ganz stark mitnehme. Es gibt mir heute noch Kraft, dass ich weiß, ich habe es durch diese harte Zeit geschafft, auch wenn die Trauer mich bis heute begleitet und ich mich immer noch als trauernde Person bezeichnen würde. Die härteste Zeit, zumindest was den Tod meiner Eltern angeht, würde ich sagen, ist vorbei. Es wird jetzt leichter, auch wenn es Tage gibt, an denen es wieder schwer erscheint, aber nie wieder so schwer, wie es damals war. Und ich habe heute vor allem eine Distanz und einen anderen Blick darauf. Das ist, glaube ich, wichtig. Aber es gibt mir immer wieder Kraft, wenn ich vor Herausforderungen stehe, dass ich weiß, ich habe die Stärke in mir und jeder hat diese Stärke irgendwo in sich. Man muss sie halt nur finden und eine Möglichkeit finden, die irgendwie zu aktivieren, sage ich mal, oder darauf Zugriff zu bekommen. Und das ist bis heute in jeder herausfordernden Situation einfach für mich ganz wichtig. Ich habe das schon geschafft. Ich werde auch das jetzt irgendwie packen. Ich habe die Resilienz, ich habe die Kraft.
Du hast gerade etwas Spannendes auch angesprochen, was typisch ist für Jugendliche, wenn die Eltern sterben oder eben wenn ein Trauerfall eintritt, dass sie dann auf einmal alles hinterfragen oder so sich ganz andere Fragen über das Leben stellen. Würdest du denn jetzt also aus deiner eigenen Erfahrung und auch aus deiner beruflichen Erfahrung sagen, das bedeutet auch, man wird viel, viel schneller erwachsen im Grunde?
Ich glaube, die meisten Jugendlichen und jungen Erwachsenen würden das so unterschreiben und ich auch. Also es gibt natürlich immer Einzelfälle und daraus setzt sich das Ganze zusammen. Aber also ganz viele Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, die eben in jungen Jahren jemanden verloren haben, würden sagen, dass sie schneller erwachsen werden mussten. Das kann man für sich dann sowohl ins Positive als auch ins Negative natürlich kehren. Ich habe das am Anfang wirklich eher so gesehen, dass ich dachte, okay, also gerade weil ich noch kleinere Geschwister auch hatte, für die ich da sein wollte. Und muss dazu sagen, mein Vater hat mir auch mehr oder weniger auf dem Sterbebett so das Versprechen abgenommen, dass ich mich auch um die Familie kümmere, was im Nachhinein echt eine große mentale Belastung war. Also auch wenn ich das auch wollte, aber es war immer so ein bisschen, hat auch ein schlechtes Gewissen erzeugt in gewisser Weise. Aber ja, ich bin dadurch schneller erwachsen genommen, habe schneller Verantwortung übernommen, würde ich sagen. Und ich merke auch heute, dass ich nicht nur mit Menschen in meinem Alter zu tun habe, sondern immer auch mit Menschen, die so 10, 15 Jahre älter sind und die sind dann immer überrascht, dass wir doch auf einem ähnlichen Level irgendwie sind. Finde ich irgendwie ganz interessant, hat mich eine Zeit lang total gestört, weil ich dadurch immer das Küken war in ganz vielen Runden. Oder auch zum Beispiel in der Trauerbegleiterausbildung war ich halt einfach mit die Jüngste. Das ist also eigentlich immer so bei jeder Art von Weiterbildung. Ich würde sagen, dass ich halt durch, oder viele Leute sagen, dass eben, die in jungen Jahren jemand verloren haben, dass sie einfach sich früher sehr, sehr große Sinnfragen gestellt haben, als es vielleicht bei anderen der Fall ist. Und vielleicht auch früher dadurch sich auf den Weg gemacht haben, vielleicht herauszufinden, wer bin ich eigentlich, was will ich. Und das ist für mich zumindest inzwischen eine sehr positive Sache.
Mit wem konntest du denn über diese Fragen sprechen? Oder war das dann was, worüber du hauptsächlich geschrieben hast, wie du eben erzählt hast? Also das sind ja sehr große Fragen und gerade als Jugendliche oder Jugendlicher könnte ich mir vorstellen, dass es voll wichtig ist, dann da auch jemanden zu haben, ein Gegenüber, der diese Fragen auch aufnimmt.
Ich habe viel darüber geschrieben, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, ob ich hatte ich eine Person, mit der ich so richtig darüber reden konnte. Also ich hatte auf jeden Fall eine Lehrerin beziehungsweise auch Theaterleiterin, die, also wir sind gar nicht so viel ins Zwiegespräch gegangen, aber manchmal habe ich auch einfach aus Gesprächen oder aus Monologen dieser Person oder Gesprächen im, weiß nicht, im Plenum oder so mit mehreren Leuten einfach was mitgenommen, ohne dass ich aktiv dran teilnehmen musste. Also ich habe mir dann, glaube ich, manchmal eher Leute gesucht, Bücher gelesen, woraus ich mir dann auch Antworten gezogen habe oder zumindest Inspiration so für diese Fragen. Ja, so ein richtiges Gegenüber, glaube ich, hatte ich da lange Zeit nicht. Also ich war eine Zeit lang, es war nicht wirklich eine Therapie in dem Sinne, aber ich war bei der Seelsorge mehrmals als Jugendliche und da konnte ich diese Fragen schon anbringen. Und dann natürlich, wie das dann in der Seelsorge ist, man kriegt ja dann nicht einfach eine Antwort darauf, sondern jemand sucht die sozusagen, die Antworten dann mit dir oder gibt dir den Raum, die vielleicht zu finden. Also vieles war einfach meine eigene, weiß nicht, Suche, Reise. Ich bin dann ja auch ins Ausland gegangen und einfach im Austausch mit ganz, ganz vielen verschiedenen Menschen. Ich glaube, die sind sich manchmal auch gar nicht bewusst, dass sie mir so kleine Dinge mitgegeben haben. Hat sich dann irgendwie so ein bisschen mehr ein Puzzle zusammengesetzt. Und ich sag mal, eine endgültige Antwort auf viele Fragen würde ich auch gar nicht behaupten, dass ich die habe oder jemals wirklich bekommen habe. Aber ich würde sagen, dass ich mit jedem Lebensjahr dem Ganzen ein bisschen näher komme vielleicht.
Ich finde, es ist auch schon bezeichnend, sich diese Fragen überhaupt zu stellen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich die Fragen dann Gleichaltrigen gestellt habe, die haben da noch nie drüber nachgedacht. Die Frage war bei denen ansatzweise noch nicht mal vorhanden. Ja, so, das ist, glaube ich, auch ein großer Unterschied, dass man überhaupt mal sich auf die Suche begibt und anfängt, diese Fragen zu stellen. Manchmal gibt es eben keine abschließende Antwort. Ja.
Ja, und das ist auch super, also für mich immer noch super spannend, auch mit Jugendlichen zum Beispiel in Schulprojekten über solche Fragen ins Gespräch zu kommen. Und ich bin immer wieder überrascht, wie viele doch schon sehr tiefsinnig darüber nachdenken. Und es muss gar nicht ein Todesfall oder so in der Familie gewesen sein. Und auch ich komme dann immer wieder in sehr, sehr spannende Gespräche und Diskussionen mit Jugendlichen. Und das, wir nehmen auch meistens daraus dann was mit.
Was ist denn noch so das Besondere an Trauer bei Jugendlichen? Was würdest du sagen?
Also ich nehme mal so Jugendliche und junge Erwachsene zusammen, weil ich, also es, klar, also man könnte auch sagen, das wird so ein bisschen durch die Schulzeit getrennt. Und es gibt bestimmt auch noch viel andere trennende Sachen, aber es ist so ein, ja, es ist einfach so, sage ich mal, die Altersgruppe, mit der ich viel zu tun habe. Und junge Erwachsene geht für mich auch noch so in die 20er rein, bei manchen auch länger, das ist ganz verschieden. Ja, so einerseits diese Sinnfragen und dann ist das Leben natürlich einfach total im Umbruch. Es sind so viele Dinge, die gleichzeitig passieren. Also einerseits eben einfach hormonell und körperlich, aber eben auch einfach die Schulzeit, Schulabschluss, was mache ich danach, was will ich dann tun, es spielt natürlich mit den Sinnfragen irgendwie zusammen. Und dann, je nachdem, wer vielleicht auch verstorben ist, so ein bisschen suche ich jetzt mehr Nähe zu meiner Familie oder zu bestimmten Menschen oder will ich mich jetzt ganz bewusst abgrenzen und suche Distanz. Das ist auch immer spannend zu beobachten oder beziehungsweise mit wem reibe ich mich vielleicht auch plötzlich viel, um so eine Distanz zu bekommen oder vielleicht einfach mich abzugrenzen und rauszufinden, wer bin ich, das kann ja auch helfen. Und zu wem suche ich besondere Nähe? Also da kann sich die Dynamik auch einfach nochmal stark ändern. Und ja, das sind so Dinge, die ich beobachte und eben so eine gewisse, ja, einfach Orientierungssuche in der Zeit. Ja, auch Freundeskreise können sich nochmal verändern, gerade in der Trauer, und neu zusammensetzen und ja, es ist einfach ganz, ganz viel im Umbruch und es passiert in einer ganz sensiblen Zeit, wenn man da jemanden verliert, würde ich sagen, in der sich viel umstellt. Und das kann dann eben in ganz verschiedene Richtungen einfach gehen, je nachdem, wen man noch um sich hat, wie viel Halt man auch findet. Ja, das würde ich sagen, ist so ganz besonders an dieser Zeit. Aber man ist sich eben schon sehr bewusst darüber auch, was das für eine Endgültigkeit ist, was man als Kind noch meistens noch nicht so hat.
Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, die ist ja gar nicht so sehr im Fokus von der Trauerbegleitung, wenn ich das so beobachte. Hattest du auch den Eindruck oder hattest du eine Gruppe für dich damals, was dich auch motiviert hat, vielleicht dann aus der Erfahrung heraus Trauerbegleiterin zu werden und Gruppen anzubieten?
Nein, ich hatte keine Gruppe, leider im Nachhinein würde ich sagen. Also so eine Gruppe von Jugendlichen, die vielleicht auch die Eltern verloren haben. Das hätte mir sehr geholfen, glaube ich. Hatte ich aber leider nicht. Ich würde sagen, inzwischen ist das schon wieder mehr der Fall, dass auch der Fokus auf die Kinder gelegt wird. Das war damals noch nicht so. Also ich meine, ich bin, das war in den 2000ern, also das geht noch. Ich glaube, wenn wir nochmal 50, 60, 70 Jahre oder mehr zurückschauen, ist das nochmal eine ganz andere Nummer, Kinder und Trauer. Allein schon das Thema Kindheit wurde ja eine ganze Zeit lang gar nicht als besondere Phase gesehen. Das wird jetzt immer mehr, dass die Kinder einerseits entweder im Familienkontext begleitet werden oder teilweise eben auch, ja, sag mal, alleine oder es Gruppen ausschließlich für Kinder und Jugendliche gibt, hätte mir damals, wie gesagt, sehr geholfen. Und ich finde das gut, dass es immer mehr dahin geht, dass auch die Unterstützung bekommen, in welcher Form auch immer das dann sein mag. Und gerade, wie gesagt, also mein Herz schlägt für Gruppen, Einzelbegleitung. Viele brauchen das auch und wollen gar nicht in Gruppen, aber ich hätte es gebraucht und ich mag es auch, Gruppen zu leiten. Ja. Was wahrscheinlich auch zusammenhängt.
Hast du eine besondere Vision in deiner Arbeit mit Kindern und Jugendlichen?
Oh, das ist eine gute Frage und auch eine sehr große Frage. Also ich habe kein Ziel, wo ich die Jugendlichen oder auch die jungen Erwachsenen nachher dann hinbringen möchte, sozusagen, weil dieses, wenn es überhaupt ein Ziel gibt in der Trauer oder in der Trauerarbeit, finde ich, definiert das am Ende auch jeder so ein bisschen für sich selbst, wo er am Ende oder jede, wo sie am Ende hin möchten oder was sie vielleicht erleben möchten, was sie brauchen. Aber ich sehe meine Aufgabe einfach darin, einen geschützten Raum zu geben, um alles auszusprechen, wo alles sein darf, wo man in Austausch kommen darf, wo Gefühle hochkommen dürfen, wo man sich erinnern kann, nachdenken kann, alles, was dazugehört, auch diese Sinnfragen ansprechen kann oder eben auch Fragen, die man sonst vielleicht nirgendwo stellen kann oder Gedanken, wo man das Gefühl hat, man könnte sie sonst nirgendwo aussprechen, ohne vielleicht verurteilt zu werden. Und dann eben zu begleiten auf dem Trauerweg oder zumindest ein kleines Stück des Trauerwegs. Das Ziel ist ja gar nicht, dann lebenlang mitzugehen, sondern so ein kleines Stück mitzugehen und ja, einfach an der Seite zu stehen. Das, was mir vielleicht auch manchmal so ein bisschen gefehlt hat, sozusagen vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ein paar Impulse reinzugeben, aber ansonsten einfach da zu sein. Also ich finde, die Kunst ist es ja immer irgendwie da zu sein, ohne etwas überzustülpen und trotzdem irgendwie eine Gruppe zu leiten, braucht ja trotzdem gewisse, ich sag mal, Fähigkeiten, ohne zu manipulieren, sondern einfach eben, um die Gruppe zusammenzuhalten und um ein gutes Gefühl zu geben und den Raum für alle zu schaffen, dass eben alle gleichermaßen daran teilnehmen können. Und darin sehe ich eigentlich eher meine Aufgabe. Es ist mehr so eine Raumhalterin und Energie halten und da sein und auch immer wieder sagen, alles ist in Ordnung in der Trauer, du bist in Ordnung. Wo auch Jugendliche ja ganz oft sind, was ist jetzt falsch, oder auch junge Erwachsene, also oder ganz viele Trauernde, eigentlich jeder oder jede Person, die ich kenne. So, bin ich jetzt richtig? Ist das in Ordnung? Bin ich verrückt, wenn ich das oder das denke oder fühle? Und ganz oft ist es ja dann einfach die Aufgabe zu sagen, ja, das ist in Ordnung so und das passiert auch anderen so und das ist normal. Du bist nicht außerirdisch oder verrückt oder sonst irgendwas. Das würde ich sagen, ist so, wenn man sagen kann, die Vision oder zumindest wo ich meine Aufgabe sehe.
Also ich hätte ja so die Vision, dass wir es schaffen, dass Tod und Trauer, also im Prinzip Leben, Sterben, Tod und Trauer, weil es ist ja ein Zyklus im Prinzip und es hängt alles zusammen, dass das schon von Kindheit an in unserer Gesellschaft wieder viel selbstverständlicher gesehen wird, darüber gesprochen wird. Und das ist, also ich finde diese geschützten Räume total wichtig, die wir schaffen in der Trauerbegleitung. Aber ich hätte so, das ist schon eine sehr große Vision, weiß ich schon, die Vision, dass die Gesellschaft das wieder schafft, gegenseitig sich das zu geben und dass es nicht mehr diesen extra Raum braucht.
Ja, also ich weiß, was du meinst, definitiv. Genau, das wäre sozusagen vielleicht nicht meine Vision für die Trauerarbeit an sich, sondern so generell, für mein Tun oder so. Also ich mache ja auch noch ein bisschen mehr darüber hinaus und versuche auch generell für das Thema zu sensibilisieren. Also gerade bei den Schulprojekten zum Beispiel haben wir meistens gar keine, also es ist ja keine Trauergruppe, wo Menschen hinkommen, die gesagt haben, alle sagen, ich habe jetzt jemanden verloren. Da sind meistens welche dabei. Aber das sind ja einfach, ich sag mal, Präventivprojekte, wo wir über Tod, Sterben, Trauer reden. Und all das sorgt, hoffe ich, dafür, dass eben diese Themen, wie du gesagt hast, einfach einen Raum in der Gesellschaft finden oder nicht nur einen Raum finden, sondern einfach Teil der Gesellschaft sind und eben ein ganz wichtiger und vor allem eben keine Tabuthemen mehr sind. Und das ist natürlich das Dach des Ganzen sozusagen, glaube ich, auch von vielen Kolleginnen und Kollegen und tollen Menschen, die irgendwie in irgendeiner Form in diesem Bereich arbeiten. Also ich glaube, Gruppen mit Menschen, die wirklich das Gleiche erlebt haben, die sind trotzdem besonders. Aber natürlich würde es das für viele Trauernde viel, viel leichter machen, wenn einfach das Thema in der Gesellschaft präsenter ist und man darüber leichter sprechen kann. Was macht es Trauernden schwer? Manchmal Ratschläge oder dass ihnen vielleicht eine gewisse Zeit nicht zugestanden wird, um zu trauern und viele, viele andere Dinge. Natürlich würde es dann die Umstände viel, viel leichter machen. Ich glaube immer noch, wie gesagt, dass man Austausch mit Gleichgesinnten suchen wird. Aber ja, wie du sagst, das würde viele Dinge einfacher machen, über die man dann nicht mehr, was heißt nicht mehr sprechen muss, aber dass dann einfach es leichter wird, in dieser Gesellschaft zu trauern sozusagen.
Ich denke, da sind Kinder und Jugendliche eine sehr gute Gruppe, um den Armen zu sehen sozusagen. Also das ist eine total wertvolle Arbeit, die du machst. Du sagst ja auch, du bist Aktivistin für Leben und Tod. Ja. So in dem Sinne, da passt das ja auch, ne, dass du sagst, ich gehe raus und ich bin total aktiv dafür, dass über Leben und Tod wieder geredet wird einfach, ja, und dass es keine Tabuthemen sind. Und ich glaube, wenn das Umfeld diese Scham nicht hat und diese Scheu im Umgang mit Trauer, dann ist wirklich auch schon ganz viel passiert. Also das ist ja was eben viele Trauernde auch motiviert, in die Trauerbegleitung zu gehen, weil sie sagen, mein Umfeld versteht mich nicht oder ich kann nicht drüber reden. Und da schon mal den Halt zu haben und dann sich trotzdem den Austausch mit Gleichgesinnten zu suchen, das wäre so der Idealfall wahrscheinlich, ja.
Genau, auch ich glaube, wir sind da auf gar nicht so einem schlechten Weg. Also wir sind auf einem guten Weg, glaube ich. Es braucht seine Zeit. Wie du sagst, natürlich, also für jede Veränderung sind Kinder und Jugendliche einfach toll. Also ich meine, da bin ich ja schon fast wieder zu alt sozusagen. Also nicht zu alt, um es vielleicht anzustoßen, aber ich sehe die nächsten Generationen und die tragen das dann hoffentlich weiter und bringen diese Samen, die gesät wurden, dann sozusagen, die treiben dann vielleicht auch aus und dürfen dann irgendwann geerntet werden, die Früchte.
Ja, und ich finde auch, wir sind jetzt noch gar nicht so alt, aber wir Älteren, auch Mittelalten sozusagen, also auch du jetzt, wenn du Mama wirst, wir dürfen ja auch auf die Kinder hören. Ich finde, die haben manchmal so wertvolle Impulse und Ideen, was sie uns beibringen können. Also es geht ja, glaube ich, auch gar nicht immer darum, dass wir erklären, was Tod und Trauer ist und wie man damit umgeht, sondern wenn man Kindern und Jugendlichen zuhört, das kannst du wahrscheinlich noch besser erzählen, haben die ja oft auch total wertvolle Ideen und Gedanken dazu.
Ja, ich habe neulich erst gehört, dass jemand gesagt hat, man sagt ja so oft, sich auf die Stufe der Kinder herabbegeben oder der Jugendlichen, aber die Person hat dann zu mir gesagt, sich auf die Stufe heraufbegeben der Kinder und Jugendlichen. Ganz spannende Perspektive, dass man eben einfach auch mit dem Gedanken reingeht. Ich bin jetzt nicht nur hier, um hier zu erzählen. Also ich finde es ganz wichtig, dass man als Erwachsene Kindern auch Informationen mitgibt und Dinge erklärt in der kindgerechten Sprache, aber dann andersrum auch zuhört und hört, was da genau für Fragen sind oder für Gedanken, die uns vielleicht als Erwachsene manchmal erstmal komisch erscheinen, aber oft ist es dann ja ganz spannend und wie du sagst, man kann daraus dann auch was mitnehmen.
Eben, also dieser Austausch und das wäre in Familien, glaube ich, auch die Bereicherung, wenn man da miteinander trauert und von allen die Impulse aufnimmt und die Eltern auch mal schauen, was erzählt eigentlich mein Kind. Das ist ja, glaube ich, auch oft, wenn das Kind dann sagt, es hat die Oma oder den Opa gesehen, dass dann vielleicht die Mama sagt, nee, das stimmt gar nicht. Also dieses Abgesprochenwerden. Also ich hoffe, dass das nicht mehr so oft passiert, aber es ist wahrscheinlich über die letzten Generationen eher so gelaufen.
Ja, und dieses Abgesprochenwerden zieht sich ja bis ins hohe Alter. Also das erleben wir schon bei Kindern ganz oft. Auch schon dieses, sei mal nicht so laut oder so oder sowas. Aber das findet ja als Erwachsene nur vielleicht manchmal mit höflicheren Worten eigentlich oder höflicheren Gesten nach außen hin auch noch statt. Also hey, zeig mal deine Trauer nicht so doll. Das wird dir vielleicht so jetzt jemand hoffentlich nicht genauso sagen, aber das ist manchmal ja die, ich sag mal, die Botschaft, die rüberkommt und auch das abgesprochen werden von, also es gibt ja auch Erwachsene, die Erscheinungen haben oder einfach das Gefühl haben, ah, jetzt ist, also das würde ich nie jemandem absprechen, dass der Tote vielleicht gerade ja so eine Präsenz hat im Leben oder dass man das Gefühl hat, man hat den gespürt, vielleicht auch am Todestag, am Geburtstag oder wann auch immer. Und das trauen sich auch viele Erwachsene gar nicht zu sagen. Eben vielleicht, weil wir das halt schon als Kinder kennen, dass uns Dinge abgesprochen werden. Ja.
Ja, das ist ja dann auch schon die sehr spirituelle Dimension so von Trauer. Das, wie man das wahrnimmt, ob der Mensch noch, also die Seele oder der Mensch oder der Geist oder jeder sagt ja auch ein bisschen anders, noch da ist. Und manche sagen, sie fühlen überhaupt nichts oder sie träumen nicht. Wie hat sich deine Spiritualität verändert?
Ja, ich glaube, ich hatte vorher gar keine. Also ich muss sagen, ich komme aus keinem religiös geprägten Haushalt oder so. Also wirklich gar nicht. Das war bei uns, oder es war kaum ein Thema, sagen wir es mal so. Ich bin da in der Kindheit gar nicht so sehr konfrontiert gewesen damit. Und ich würde sagen, ich habe heute, ich nenne es mal eine pragmatische oder moderne Spiritualität. Ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Also ich kann gar nicht genau sagen, woran ich alles glaube. Aber ich würde sagen, ich vertraue meiner Intuition mehr und ich bin nicht abgeneigt einfach, also zum Beispiel, als mein Vater verstorben ist im Hospiz, ich kann nicht leugnen, dass, als er schon verstorben war, ich das Gefühl hatte, er war noch im Raum und er, dass er so hinter mir steht. Und ich habe lange so gedacht, bist du jetzt verrückt geworden? Aber ich habe das irgendwann für mich einfach angenommen. Es ist egal, ob es gestimmt hat oder nicht. In dem Moment hat es mir ganz viel gegeben. Und auch heute kriege ich teilweise Gänsehaut, wenn ich daran denke. Das ist ein ganz besonderer Moment in meinem Leben gewesen und ich versuche das gar nicht jetzt in irgendein System oder irgendeine Religion reinzupressen, aber es sind, also ich bin gewillt, an mehr zu glauben, als ich sehen kann. Ich glaube, ja, moderne Spiritualität hat ja in den letzten Jahren noch wieder mehr Aufschwung gewonnen, würde ich sagen. Und da würde ich mich eher so ein bisschen reindenken. Aber ich glaube einfach, ich würde nicht sagen, dass ich vorher gar nicht spirituell war, aber kaum und jetzt oder die letzten Jahre. Letzte Jahrzehnt, da ist doch viel passiert, viele Fragen, die ich mir gestellt habe, auch an denen ich einfach nicht vorbeigekommen bin mit diesen Erlebnissen für mich. Ja.
Ja, das ist ja dann auch so, dass diese tiefen Sinnfragen einen eben auch in die Spiritualität führen, in welcher Form man das für sich dann auch immer definiert. Auch Menschen, die ja dann vorher sehr gläubig waren, dass dann auch erstmal dieser Glauben sehr erschüttert sein kann und auch da dann eine neue Form, dass die Fragen, die dann gestellt werden, eben vielleicht neue Antworten ergeben oder man nachher wieder sagt, doch, das hat gepasst, was ich vorher geglaubt habe. Aber ja, dieses Leben komplett auf den Kopf stellen und auch das, was vorher war, egal ob es jetzt einen starken Glauben gab oder nicht, das ist ja für Trauer auch ganz typisch. Und ich glaube, es ist auch gut so, weil es uns letztendlich ja auch mit uns selber näher in Kontakt bringt.
Ja, definitiv. Also Spiritualität und so Suche nach sich selbst oder Selbstfindung, das hängt für mich einfach extrem stark zusammen.
Du schreibst auf deiner Seite auch noch sehr schön, dass Trauer und Liebe zwei Seiten derselben Medaille sind. Magst du dazu noch mehr sagen? Also ich finde das ein sehr schönes Bild, so Trauer und Liebe. Wie bist du darauf gekommen, das so zu formulieren?
Ich glaube, ich habe das tatsächlich mal im Englischen irgendwie so ähnlich gehört und fand diesen Satz, ich glaube, das war bei einer Person, die eine Freundin, also ihre beste Freundin verloren hat. Ich glaube, die hat das mal so formuliert im Englischen, wie gesagt. Und ich fand den Satz schön, weil, ja, ich weiß nicht, weil es schien auch so passend für mich. Also sozusagen in dem Moment, in dem jemand verstirbt, geht die Liebe nicht weg, sondern sie mündet sozusagen in die Trauer, dass das sozusagen, dass es einfach ganz stark zusammenhängt. Und nur weil vielleicht dann so ein bisschen das eine manchmal mehr verdeckt ist, heißt es nicht, dass das andere nicht da ist. Und deswegen, ich fand dieses Bild eben ganz stark. Und gerade weil von Trauernden, und ich kenne das auch selbst, ja dann oft die Frage kommt, wie lange dauert Trauer? Ja, das ist die Frage, wie lange dauert Liebe? Also vielleicht bei romantischen Beziehungen kann man sich vielleicht drüber streiten, aber ich denke, also ich weiß nicht, die Liebe zu meinen Eltern wäre, wenn sie leben würden, wahrscheinlich ein Leben lang da und ist auch jetzt natürlich über den Tod hinaus ein Leben lang da. Und so ist auch Trauer, zumindest für mich selbst, das ist jetzt einfach meine, für mich persönlich, meine Trauer wird immer bleiben, auch wenn sie sich stetig verändert und anders anfühlen wird, nochmal in 10, 20, 30, 40 Jahren, wenn ich dann noch da bin. Und ja, deswegen darf sie auch bleiben, weil die Liebe eben auch bleibt und weil das einfach so stark zusammenhängt, ja.
Was für ein schönes Bild. Die Liebe mündet in die Trauer, hat so gesagt. Also dieses Bild von Münden, also quasi es ist ein Fluss und es fließt weiter. Das ist, finde ich, total, also für mich ein berührendes Bild nochmal. So habe ich das noch nicht formuliert gehört.
Oh, okay, ja. Das ist schön. Vielleicht habe ich dir eine neue Formulierung mitgegeben. Also mit sprachlichen Bildern kriegst du mich, ja, ich bin ja so ein Sprachentyp.
Ja, ja, eben, also dieser Fluss, also ja. Ich habe eine Karte, da steht drauf, was bleibt, wenn alles Vergängliche geht, ist die Liebe. Ist ja das Gleiche, ja. Meint, aber ich finde dieses Bild von dem Fluss gerade so schön, eben der Fluss des Lebens oder eben auch, also das Band, was dann trotzdem noch bleibt, ja. Über den Tod hinaus. Man sagt, dass die Liebe fließt einfach weiter.
Ja, und das zeigt vielleicht auch, wie dynamisch, also ich finde es ein gutes Bild, also Fluss ist ja immer ein gutes Bild für etwas, was sich auch verändert und dynamisch ist und verändern darf und weitergehen darf, ja.
Ja, und wo es jetzt auch wieder in Bezug auf die Trauer Ebbe und Flut geben darf, zum Beispiel, wenn man jetzt ans Meer denkt, jetzt nicht an Fluss, aber auch da gibt es ja Ufer, die sich verändern und ja, in der Trauer gibt es ja eben auch diese ständige Veränderung.
Ja, total.
Ja, also ich finde, das ist auch schon ein gutes Schlussbild sozusagen. Oder gibt es noch etwas, was du zum Schluss noch hinzufügen, sagen, erzählen möchtest?
Ich habe jetzt gerade spontan gar nichts. Ich fand das jetzt auch unsere poetischen Ergüsse hier am Ende sehr schön, um das Ganze abzurunden. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du mir dein Ohr und das Mikro sozusagen geliehen und zur Seite gestellt hast.
Ja, danke dir für deine Offenheit und dein Vertrauen und für dein Dasein in meinem Podcast. Ja, danke für das schöne Gespräch. Alles Gute für dich.
Danke dir auch.